Wenn du mich fragen würdest, welche Situation fällt dir ein, wo du dich ohnmächtig gefühlt hast, da fallen mir sofort Situationen ein. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht. Gewisse Situationen habe ich sofort im Kopf. Zum Beispiel Literatur, Examensprüfung mündlich. Ich habe Literatur studiert, ne? In Bielefeld. Und es war eine mündliche Prüfung, und als ich rausgehe, denke ich, ja, 2 bis 3, ne? Und dann dauert die Beratung lange und lange von den Prüfern, und ich denke, ja, siehste, so 2 oder 3, ne? Versuchen sich gerade zu entscheiden, ne? Ich hatte ein ganz gutes Gefühl, ich wusste nicht genau, was der überhaupt von mir wollte, da drinnen. Aber ich hatte den Eindruck, ich habe was Intelligentes gesagt. Und dann gehe ich wieder rein, und dann sagt er, ja, Herr Müller, das ist ein Schwabe, ne? Kann ich nicht so gut nachmachen. Ja, Herr Müller, aber wir haben lange überlegt, ob wir Sie durchkommen lassen sollen. Und da fiel mir alles aus dem Gesicht, ne? Weil ich immer gedacht habe, dass ich gut bin. Also jedenfalls in der Prüfung war ich offensichtlich schlecht. Und sie haben mich durchkommen lassen mit einer 4. Aber das hat erstens meinem Ego natürlich sehr weh getan. Hat mich sehr verunsichert. Und allein diese Situation, wo der Prüfer zu mir sagt, wir haben lange überlegt, ob wir sie durchkommen lassen, ne? Das war ein Gefühl. Und du stehst da, ja, und du kannst nichts machen, ne? Du bist also ohnmächtig. Und ja, haben sie mich nur durchkommen lassen oder haben sie mich nicht durchkommen lassen? Was geht hier eigentlich los, ne? Das war so eine Situation, da habe ich mich ohnmächtig gefühlt. Eine andere Situation, über die ich auch heute, über eine Prüfung kann man ja im Nachhinein ein bisschen lachen, aber worüber ich noch immer nicht lachen kann, weil es wirklich dramatisch war, das war, als unser ältester Sohn geboren wurde. Und das war ein Kaiserschnitt, das war eine Notfall-OP eigentlich. Das war mit Komplikationen verbunden, und dann hatten wir gedacht, wir hätten es hinter uns. Und ich war schon zu Hause, und dann kommt der Anruf vom Krankenhaus, ja, Herr Müller, wir müssen den Julian auf die Intensivstation verlegen, der bekommt nicht genug Luft, der muss beatmet werden. Machen Sie sich keine Sorgen, ne? Sagt man dann ja so als Arzt. Aber ich bin dann hin zur Intensivstation, und dann lag da unser erstes Kind in so einem Glaskasten, einem Wärmebettchen, und intubiert und Infusion und Maschinen und sowas. Und ich sag, kommt, also, was heißt denn das jetzt? Also muss der jetzt sterben, oder? Ich hatte keine Ahnung. Und der Arzt sagt, ja, was weiß ich jetzt auch nicht so. Und der wollte mir jetzt keine Hoffnung machen, der wollte keine Prognose abgeben, ne? Der konnte mir nicht helfen. Und in der Situation, wie ich vor diesem Glaskasten stehe, werde ich niemals vergessen, da habe ich mich ohnmächtig gefühlt. Kann man sich ja vorstellen. Ich konnte nichts machen. Ich konnte ihn noch nicht mal anfassen oder so. Der war ja unter diesem Glas, ne? Ohnmächtig, da habe ich mich sehr ohnmächtig gefühlt. Oder dann, ist noch gar nicht so lange her, auch der älteste Sohn, wir haben jetzt 2 Söhne, wo die Diagnose gestellt wurde, wahrscheinlich Autismus. Also es ist so eine Vordiagnose, die noch erhärtet werden muss, aber vieles deutet darauf hin. Er hat auf jeden Fall eine Wahrnehmungsstörung, eine Kontaktstörung. Alles deutet auf Autismus hin. Und da weiß ich noch ganz genau, wie Stini, meine Frau, mit ihm zum Kinderarzt ging. Der kennt sich damit aus, der hat mit autistischen Kindern gearbeitet. Und der Kleine hat, glaube ich, geschlafen. Ich war allein im Wohnzimmer, und so dieser Moment so, was jetzt, findet der jetzt was raus, was findet der raus, hier stimmt was nicht, was stimmt denn hier nicht, was kann ich tun? Gar nichts. Da habe ich mich auch sehr ohnmächtig gefühlt. Dieses bestimmt kennst du das auch, und wenn du jetzt vielleicht drüber nachdenkst, so während ich erzähle, wo habe ich mich schon mal ohnmächtig gefühlt, bestimmt fallen dir Situationen ein, wo du auch nicht wusstest, wie soll das eigentlich jetzt weitergehen? Was kann ich jetzt machen? Kann irgendeiner noch irgendwas machen? Dieses komische Gefühl, wenn du so lethargisch wirst, so schlapp, so. Und dir fällt alles runter, die Beine werden weich, der Kopf kribbelt, und du bist im Prinzip zu nichts mehr zu gebrauchen. Das ist das Gefühl von Ohnmacht. Das hängt ja manchmal nicht nur an Situationen eigentlich Ohnmacht, sondern das kann ja auch ein Lebensgefühl sein. Für manche Menschen ist Ohnmacht ein Lebensgefühl geworden, weil es das ganze Leben durchzieht. Ich kann nichts machen. Ich kann mich nicht verändern. Ich kann meine Situation nicht verändern. Wie komme ich hier raus? Das wird dann auf einmal nicht so eine ganz zugespitzte Situation, sondern es bestimmt die ganze Art und Weise, wie du lebst und wie du das Leben anpackst. Ohnmacht. Ich würde euch gerne eine Begebenheit vorstellen aus dem Alten Testament, aus der Bibel also. Eine Ohnmachtssituation, die sich dann auf ganz dramatische Weise verändert. Es ist wieder mal ein bisschen mehr vorzulesen jetzt gerade. Mir ist aufgefallen, dass ich die letzten Male, wenn ich hier vorne stand und gesprochen habe, dann habe ich immer so lange Sachen, die ich vorlesen muss. Aber macht nichts, es ist eine ganz spannende Geschichte. Und die steht, also falls du ein Bibelträger bist, im 2. Könige 6. 2. Könige 6. Das ist ein Buch, was so die Geschichte des alten Israel erzählt, unter anderem. Und im Kapitel 6, in Vers 8, geht's los. Folgendes. Der König von Syrien führte Krieg gegen Israel. Nach ausführlicher Beratung mit seinen Heerführern entschied er, wo die syrischen Truppen ihr Lager aufschlagen sollten. Zum gleichen Zeitpunkt schickte der Prophet Elisa einen Boten nach Samaria. Das ist die Hauptstadt von Israel damals. Die Hauptstadt vom Nordreich Israel. Er warnte König Joram von Israel davor, sein Heer an diesem Ort vorbeiziehen zu lassen, weil die Syrer dort im Hinterhalt lagen. Daraufhin schickte Joram einen Spähtrupp in die Gegend und ließ sie sorgfältig beobachten. Dasselbe wiederholte sich mehrmals. Als der König von Syrien davon erfuhr, war er äußerst beunruhigt. Er ließ seine Heerführer zu sich kommen und stellte sie zur Rede. Einer von euch muss heimlich zu den Israeliten halten. Wer ist es? Mein König, keiner von uns ist ein Verräter, entgegnete einer der Heerführer. Dieser Prophet Elisa in Israel ist an allem schuld. Er kann dem König von Israel sogar sagen, was du in deinem Schlafzimmer flüsterst. Das ist sehr delikat, merke ich gerade. Naja, ist egal. Der König befahl, versucht auf der Stelle, diesen Mann zu finden. Dann lasse ich ihn verhaften und hierher bringen. Der König erfuhr, dass Elisa sich in Dothan aufhielt, also eine Stadt, Dothan. Sogleich schickte er ein großes Heer mit vielen Pferden und Streitwagen dorthin. Es war schon dunkel, als die Truppen Dothan erreichten und noch in derselben Nacht umzingelten sie die Stadt. Als Elisas Diener früh am Morgen aufstand und vor das Haus trat, da traute er seinen Augen kaum. Die Stadt war von einem Heer mit Pferden und Streitwagen eingeschlossen. »Ach, mein Herr, was sollen wir jetzt bloß tun?« rief er. Doch Elisa beruhigte ihn. »Du brauchst keine Angst zu haben, denn auf unserer Seite steht ein noch größeres Heer.« Dann betete er, »Bitte, Herr, öffne ihm die Augen.« Da öffnete der Herr Elisas Diener die Augen und er konnte sehen, dass der ganze Berg, auf dem die Stadt stand, von Pferden und Streitwagen aus Feuer beschützt wurde. Das ist die himmlische Armee. Als dann die Syrer vorrückten, betete Elisa, Herr, lass sie alle blind werden. Der Herr erhörte Elisas Gebet und das ganze syrische Heer konnte nichts mehr sehen. Da ging der Prophet zu den Heerführern hinaus und sagte, ihr habt wohl den Weg verfehlt und seid in der falschen Stadt gelandet. Kann ja passieren, wenn man blind ist. Aber kommt mit, ich will euch zu dem Mann bringen, den ihr sucht. Er führte die Syrer in die israelitische Hauptstadt Samaria. Als sie dort angekommen waren, betete Elisa, Herr, öffne ihnen die Augen, damit sie wieder sehen können. Da öffnete der Herr ihnen die Augen und sie stellten voller Schrecken fest, dass sie sich mitten in Samaria befanden. Als der König von Israel seine Feinde sah, fragte er Elisa, soll ich sie alle umbringen lassen? Soll ich sie erschlagen? Nein, das sollst du nicht, entgegnete der Prophet. Du würdest doch nicht einmal Soldaten erschlagen, die du im Kampf gefangen genommen hast. Gib ihnen zu essen und zu trinken und dann lass sie zurück zu ihrem Herrn ziehen. Da ließ der König den Syrern ein herrliches Festmahl auftischen. Nachdem sie gegessen und getrunken hatten, durften sie in ihr Land zurückkehren. Von da an unternahmen die syrischen Truppen keine Raubzüge mehr auf israelitisches Gebiet. Eine Geschichte voller Überraschung und irgendwie auch witziger Stellen, finde ich. Ich versuche das mal mit meinen Worten kurz nachzuerzählen, damit wir alle sozusagen voll dabei sind. Also, Syrien und Israel liegen im Krieg. Und die fortwährenden militärischen Misserfolge Syriens führen dazu, dass der König sagt, hier ist sowas faul, also der syrische König. Offensichtlich liegen den Israeliten Geheimdienstinformationen vor. Wir können keine Bewegung machen, ohne dass die was davon wissen. Was ist hier los? Gibt's hier einen Verräter? Haben die ihren Geheimdienst hier eingeschleust? Der ist ja ziemlich gut bei denen. Oder was ist hier los? Und da sagen die Heerführer, nein, mein König, das ist ein Prophet. Kein Geheimdienst und kein Verräter, sondern ein Prophet. Und der heißt Elisa. Das ist ein Jungsname, ne? Elisa. Der weiß Dinge, die er gar nicht wissen kann, weil Gott sie ihm sagt. Und die logische Schlussfolgerung des syrischen Königs ist, wir müssen Elisa eliminieren, damit wir wieder sozusagen militärische Chancengleichheit herstellen. Und sie finden heraus, dass Elisa in Dothan ist, in dieser Stadt. Die syrische Streitmacht zieht los, umzingelt die Stadt in der Nacht, eine Stadt im Norden Israels. Und am frühen Morgen, als der Diener des Propheten aufsteht, um zu joggen, also einmal auf der Stadtmauer um die Stadt rum, ist normalerweise seine Runde, oder vielleicht wollte er den Sonnenaufgang betrachten, jedenfalls er tritt auf die Stadtmauer, er guckt vor die Stadt und hat dieses Ohnmachtserlebnis, von dem wir vorhin erzählt haben. Sieht dieses Heer ringsum um die Stadt und weiß in dem Augenblick, wir werden alle sterben. Entweder schnell, wenn die es schaffen, hier über die Mauer zu kommen, oder langsam, wenn sie uns eben aushungern, wie man das so macht. Ich nehme an, der steht da und hat dieses Gefühl, dieses, was machen wir denn jetzt? Wir sind verloren, wir müssen sterben. Und er rennt zu seinem Herrn und sagt, wir müssen sterben, der Feind ist da, die Syrer sind da. Und der Prophet bleibt ganz ruhig. Warum bleibt der Elisa so ruhig? Warum kann ihn das nicht schocken? Weil der Prophet Elisa etwas sieht, was die anderen nicht sehen können. Der Prophet nimmt die Wirklichkeit vollständiger wahr als die anderen. Der Prophet sieht nicht eine andere Wirklichkeit. So irgendwie so eine Geistwelt irgendwo ganz weit weg, die mit unserer nichts zu tun hat, sondern er sieht mehr von der Wirklichkeit als alle anderen. Er sieht, dass die Armee Gottes die ganze Stadt beschützt. Er sieht feurige Pferde, feurige Streitwagen, eine Armee, eine Engelarmee. Und weiß, die sind auf meiner Seite. Ich bin auf deren Seite. Und deshalb fühlt er sich nicht ohnmächtig. Der Prophet betet und betet, Herr, öffne meinem Diener die Augen, und der kann das auch sehen. Und dann starten die ihren Angriff, die Syrer, und der Prophet betet nochmal und sagt, Herr, lass sie erblinden. Und die syrische Armee erblindet. Das bedeutet, sie nehmen noch weniger von der Wirklichkeit wahr als sowieso schon. Ich habe mir jetzt überlegt, ich persönlich kann ehrlich gesagt gar nicht glauben, dass die gar nichts mehr gesehen haben. Denn der Prophet geht dann raus vor die Stadt und sagt, hey, ihr seid hier falsch, ich führe euch eben dahin, wo ihr eigentlich hin wollt. Und dann führt er sie so etwa 10, 15 Kilometer nach Samarien. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die alle Polonaise gemacht haben, sozusagen, ne? So, von Blankenese bis nach Wuppertal, so ungefähr, das wäre ja ungefähr so die Länge. Sondern meine Vermutung ist, dass die in ihrer Verwirrung plötzlich nicht mehr gewusst haben, was hier überhaupt Sache ist. Die konnten eins und eins nicht mehr zusammenzählen. Der Prophet kommt raus, die erkennen den nicht. Der sagt, pass mal auf, Leute, ich zeige euch mal, wo ihr eigentlich hin wollt. Alle sagen, danke. Okay, führ uns hin. Mensch, wir haben uns verlaufen. Ne? Irgendwie sind die umnachtet. Es ist fast so, und wahrscheinlich ist es sogar so, dass die himmlische Armee die Syrer gefangen nimmt und wegführt. Und dann führt dieser Prophet Elisa das syrische Heer mitten in die Höhle des Löwen. In die Hauptstadt des israelitischen Königs. Die Falle schnappt zu. Der Herr sagt, so jetzt guck mal. Und dann sagen die, ach du Schreck, wo sind wir denn? Die Falle ist zugeschnappt. Und dann sagt der König zum Propheten, soll ich die alle umbringen lassen? Und dann sagt der Elisa, nee, Moment mal. Eine Regel sagt, Kriegsgefangene schlachtet man nicht einfach ab. Das sind die Gefangenen der Armee Gottes. Die kannst du nicht hier einfach killen. Gib ihnen was zu essen, schick sie nach Hause. Das wird gemacht und der Krieg ist vorbei. Fürs Erste jedenfalls. Eine Geschichte von Macht und Ohnmacht. Wer ist hier der Mächtige? Wer ist hier der Ohnmächtige? Und vielleicht ist es gar nicht so sehr, oder es ist eine Geschichte von Macht und Ohnmacht, aber es ist vor allen Dingen vielleicht auch eine Geschichte von Sehen und Nichtsehen. Eine Geschichte von Sehvermögen und Blindheit. Die Frage ist nicht, wer ist hier mächtig, wer ist ohnmächtig. Die Frage ist vielleicht vielmehr, wer sieht und wer sieht nicht. Wir dürfen einen Fehler nicht machen, glaube ich. Einen Fehler, den man schnell macht. Man könnte den Eindruck gewinnen, dass der Prophet so ein Supermann ist. So ein Superheld mit so übernatürlichen Kräften. Und gerade wo sich seine Leute in einer ausweglosen Situation befinden, da kommt er mit seiner Superpower, seiner übernatürlichen und rettet sie aus einer ausweglosen Lage. Ich glaube, es ist falsch. Ich glaube, wir machen diesen Fehler schnell, weil wir Macht so attraktiv finden. Ich bin fast davon überzeugt, dass Männer und Frauen in der Hinsicht auch gleich sind, dass sie gerne Macht haben. Und wir sind ziemlich schnell auf dem falschen Trip, dass wir denken, Leute, die Gott mächtig gebraucht, haben Macht. Das ist aber falsch. Ich kann mich noch erinnern, wir haben ja hier hin und wieder die Seminare von den Engländern im Christustreff. John Peters kommt mit seinem Team. Und das erste Mal, als ich mit dabei war und mein Kumpel Thomas, der hat letzten Donnerstag hier gepredigt, haben wir das gesehen, da haben wir gesehen, wie der da vorne stand, der John Peters, und gesagt hat, come Holy Spirit, ne? Und dann bam, 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 geht da die Post ab auf einmal, ne? Und wir fanden das total cool. Und dann wurde über Leuten gebetet und Leute wurden gesund und Leute wurden innerlich wieder, kamen ins Lot, kamen mit ihrer Vergangenheit klar. Und wir haben uns drüber unterhalten, nach dem Wochenende, und haben so gesagt, wow, also so ganz aus lauteren Motiven, also das würden wir auch gerne drauf haben, ne? Natürlich nur, um was Gutes für den Herrn Jesus zu tun, ist ja klar. So irgendwie vorne stehen und dann sagst du, come Holy Spirit, und dann bam, 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 ne? Fallen die alle um, wow. Und dann gehst du dahin und dann sagst du, mehr Heiliger Geist, mehr Heiliger Geist. Und ich habe hinterher über dieses Gespräch nachgedacht und habe gedacht, irgendwas hat sich gerade falsch angefühlt. Was war eigentlich wirklich unser Motiv, dass wir das so cool fanden? Und jedenfalls ich für meinen Teil habe festgestellt, wir hatten einfach Lust auf Macht. Du bist der Checker, der steht da vorne, zack, ne? Das ist ein Missverständnis. Leute, die von Gott mächtig gebraucht werden, haben keine Macht. Die sind genauso ohnmächtig wie du und ich auch. Sie sind nicht mächtiger, sie sehen nur besser. Das ist der Unterschied. Sie nehmen die Wirklichkeit vollständiger wahr. Sie wissen deutlicher, was richtig ist, was da ist und was nicht da ist. Das ist der Unterschied. Sie leben in dem Bewusstsein, dass Gott da ist. Und dass Gott mächtiger ist als jeder andere. Und dieser Prophet Elisa, der weiß das. Elisa weiß, der allmächtige Gott ist auf meiner Seite. Und deshalb ist Elisa zwar nicht mächtig, aber deshalb ist er eben auch nicht ohnmächtig. Dieses Bessersehen, dieses die Wirklichkeit besser wahrnehmen, davon hat Jesus auch gesprochen. Und eine Stelle zum Beispiel, wo er davon spricht, das ist die Bergpredigt. Und da würde ich euch gerne mal einen ganz kurzen Abschnitt daraus vorlesen, in Lukas 6, Vers 20 bis 23. Da spricht Jesus zu seinen Jüngern und zu allen Leuten, die zuhören können, und sagt: Glücklich seid ihr Armen, denn ihr werdet Gottes Reich besitzen. Glücklich seid ihr, die ihr jetzt hungern müsst, denn Gott wird euren Hunger stillen. Glücklich seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet bald vor Freude jubeln. Glücklich seid ihr, wenn euch die Menschen hassen, wenn sie von euch nichts wissen wollen, wenn sie euch verachten, wenn sie euch beschimpfen und Schlechtes über euch erzählen, nur weil ihr zu mir gehört. Dann freut euch. Ja, ihr könnt jubeln, denn im Himmel werdet ihr dafür belohnt werden. So wie es euch ergeht, ist es schon den Propheten ergangen. Jesus spricht zu den Ohnmächtigen. Jesus spricht zu den Verlierern. Jesus spricht zu Leuten, von denen man nach menschlichem Ermessen sagen würde, du bist einfach nicht dabei. Du packst es nicht, du bringst es nicht. Du fällst irgendwie durch alle Raster. Und ich glaube, dass diese Liste, das, was er hier so nennt, die verschiedenen Dinge, das ist noch nicht vollständig, man könnte das weiterschreiben. Glücklich seid ihr Geschiedenen. Glücklich seid ihr Behinderten. Glücklich seid ihr Hässlichen. Glücklich seid ihr hoffnungslosen Fälle. Glücklich seid ihr Unverbesserlichen. Glücklich seid ihr Perspektivlosen. Glücklich seid ihr Ohnmächtigen. Denn Gott, der Allmächtige, ist euer Freund. Gott ist auf eurer Seite. Er steht zu euch. Er hilft euch. Ich glaube, Jesus möchte unter anderem mit diesen Sätzen sagen: Schaut nicht auf eure Ohnmacht, was euch ausschließt, was es euch unmöglich macht, dabei zu sein, sondern schaut auf Gottes Allmacht. Lernt zu sehen, was wirklich da ist. Und dann merkt ihr, dass ihr nicht ohnmächtig seid. Dann merkt ihr, dass ihr nicht in der Sackgasse sitzt. Dann merkt ihr, dass es weitergeht. Weil Gott, der allmächtige Gott, euer Freund ist. Weil er neben euch steht. Ich habe letzte Woche länger auf unserem Balkon gesessen. Ich habe darüber nachgedacht, was wir so glauben, warum man sagt, die Nachricht von Jesus, das ist eine gute Nachricht. Ich habe darüber nachgedacht, was eigentlich gut ist an einer guten Nachricht. Ich habe auch darüber nachgedacht, was bedeutet das eigentlich konkret für meinen Sohn zum Beispiel, der eingeschränkt ist in seinen Fähigkeiten, der nicht so eine gute Perspektive hat für die Zukunft wie andere Kinder in seinem Alter, der möglicherweise nicht all das einmal leben wird und haben wird, was man einem jungen Mann zum Beispiel so wünschen würde. Was bedeutet das ganz konkret für meinen Sohn, wenn es heißt, Gott ist auf seiner Seite? Gott steht neben dir, Gott ist für dich da. Was heißt das? Das lässt sich natürlich schwer sagen für ein einzelnes Leben, aber ich bin auf jeden Fall zu dem Schluss gekommen, Gott wird sich um alles kümmern, was er braucht. Auf meinen Sohn wartet ein gutes Leben. Obwohl vielleicht nach menschlichem Ermessen die Dinge schief liegen. Obwohl ein Mensch eigentlich sagen würde, das geht gar nicht. Du hast gleich einen falschen Start erwischt. Gott sieht die Dinge anders. Und ich habe mich an ein sehr, sehr altes Lied erinnert, einen Psalm, der das unheimlich gut auf den Punkt bringt. Der Psalm 23 steht auch in der Bibel. Wurde geschrieben von einem großen Staatsmann und Dichter, David. Das ist einer der bekanntesten Abschnitte der ganzen Bibel. Und dieser Psalm, ihr seht den auch vorne auf der Leinwand, dieser Psalm bringt auf den Punkt, was so gut ist an der guten Nachricht von Jesus, was so gut ist an einem Gott, der für dich da ist, der mit seiner ganzen Allmacht an deiner Seite steht. Ich möchte den gerne mal vorlesen und ihr könnt ja gerne mitlesen. Der Herr ist mein Hirte. Nichts wird mir fehlen. Er weidet mich auf saftigen Wiesen und führt mich zu frischen Quellen. Er gibt mir neue Kraft. Er leitet mich auf sicheren Wegen, weil er der gute Hirte ist. Und geht es auch durch dunkle Täler, fürchte ich mich nicht. Denn du, Herr, bist bei mir. Du beschützt mich mit deinem Hirtenstab. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du begrüßt mich wie ein Hausherr seinen Gast und gibst mir mehr als genug. Deine Güte und Liebe werden mich begleiten, mein Leben lang. In deinem Haus darf ich für immer bleiben. Dieses Gebet drückt das Lebensgefühl aus von einem Menschen, der sehen kann, der die Wirklichkeit sieht. Dieses Gebet ist das Gebet eines Menschen, der nicht nur auf seine Ohnmacht sieht, sondern der die Allmacht sieht von Gott, der neben ihm steht. Und weißt du, es kann sein, dass es dir schlecht geht. Und das ist keine Einbildung, das ist Wirklichkeit. Und es kann sein, dass du nach menschlichem Ermessen am Ende bist. Aber es ist genauso wahr, dass Gott schon weiß, wie es weitergeht. Niemand kann dir sagen, ob Gott dich gesund macht oder ob er dich reich macht oder ob er dich aus deiner sozialen Isolation herausholt oder ob er irgendwas anders macht. Das kann dir niemand sagen, aber was du wissen kannst, ist, dass er es gut macht. Er wird es gut machen. Das ist sicher. Und wenn wir das lernen könnten zu sehen, wenn wir in dieser Wirklichkeit leben könnten, dann würden wir anders leben. Dann würden wir fröhlicher leben, dann hätten wir mehr Hoffnung. Dann hätten wir mehr Kraft für den Alltag. Weil wir wissen, dass Gott unser Freund ist und dass er die Macht hat. Und deshalb sollten wir vielleicht dieses Gebet von Elisa, das er für seinen Diener gebetet hat, zu unserem eigenen Gebet machen. Und sagen, bitte Herr, öffne uns die Augen, damit wir dich sehen. Jetzt starten wir gleich in eine Gebetszeit, eine Anbetungszeit, wo wir Lieder singen für Gott. Und vielleicht ist es für dich nochmal ein guter Punkt, um dieses Gebet Gott zu sagen und ihm zu sagen, Gott, ich will dich sehen. Ich möchte in der Wirklichkeit leben und nicht nur in einer eingeschränkten Sicht auf die Dinge. Bevor Lothar nach vorne kommt und die anderen, spreche ich ein Gebet. Gott, wenn wir das glauben könnten, dass du für uns bist, dann könnten wir mutiger nach vorne gehen. Dann müssten wir nicht immer zögern oder traurig sein, sondern dann wüssten wir, dass eine gute Zukunft auf uns wartet. Hilf uns, Herr, und mach uns die Augen auf. Lass uns das sehen, Herr, dass deine Engel neben uns stehen. Lass uns das irgendwie begreifen. Zeig uns, was wir uns nicht selber zeigen können. Danke, dass wir auf dich vertrauen dürfen. Amen.